Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Franco Battel. Schweden steckte vor 20 Jahren in einer tiefen Krise. Es musste damals Banken verstaatlichen und war hoch verschuldet. Seither hat sich viel verändert. So gelang Schweden das Kunststück, die Staatsfinanzen zu sanieren, ohne den gut ausgebauten Sozialstaat opfern zu müssen. Gleichzeitig behauptet sich die schwedische Wirtschaft im globalen Wettbewerb erstaunlich gut. Dies sind Gründe dafür, dass in Schweden extreme, zum Beispiel fremdenfeindliche Parteien, nur am Rand eine Rolle spielen. Auch im September, wenn die Schwedinnen und Schweden ein neues Parlament wählen, werden extremen Parteien nur wenig Chancen eingeräumt. Ohnehin interessiert man sich in diesen Tagen im skandinavischen Land wenig für die anstehenden Wahlen und die Politik, denn im Mittelpunkt steht derzeit vor allem die königliche Familie, wie die Reportage von Bruno Kaufmann zeigt.
Im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Leibgardisten seiner königlichen Majestät Karl Gustav wechseln sich vor dem Schloss auf der Insel Gamlastan in ihrem Dienst ab. Immer zu den gleichen Tageszeiten, auf dieselbe Weise und das schon seit vielen Jahrhunderten. Aber auch sonst gibt sich Schwedens größte Stadt derzeit betont traditionell. Zehntausende Maturanten aus ganz Schweden sind in die Hauptstadt gekommen und prägen das Stadtbild. Die jungen Frauen in weißen Kleidern, die Männer in dunklen Anzügen. Und da in diesen Tagen der Beginn der langen Sommerferien gefeiert wird, ziehen fähnchenschwingende Schulkinder durch die Straßen dieser Stadt, die sich über 14 Inseln erstreckt und in der fast 1 Million Menschen leben. «Du Gamla, du Fria», zu Deutsch «Du altes und freies Land», besingen die Schwedinnen und Schweden ihre Heimat. Ein Lied, das in diesen Wochen und Tagen besonders häufig auch im privaten Rahmen angestimmt wird. Und dafür gibt es einen Grund. In einer Woche heiratet die schwedische Thronfolgerin Victoria Ingrid Alice Desiree Bernadotte ihren langjährigen Freund Daniel Westling, einen Fitnesstrainer aus Nordschweden, also einen bürgerlichen. Lange hatte der König Mühe bekundet mit der einfachen, nicht blaublütigen Herkunft des Geliebten seiner Tochter. Er ließ sie deshalb jahrelang zappeln. Darunter litt die Kronprinzessin. Sie erkrankte an Magersucht und überlegte sich ernsthaft, den königlichen Bettel hinzuschmeißen. Nun kam es aber zur Freude vieler Schwedinnen und Schweden anders. Im Herbst traten Victoria und Daniel vor die Presse.
Jag vill också passa på att ta det här tillfället som sagt att tacka svenska folket för det stöd och för den värme.
Ich bin froh, dass wir alle diese Jahre überstanden haben und freue mich nun riesig auf das Zusammenleben mit meinem Daniel, erklärte Victoria bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung mit Daniel Westling und somit der Ankündigung der Heirat. Seit 200 Jahren sitzt das französische Geschlecht der Bernadotte auf dem schwedischen Thron und seit 200 Jahren steht die königliche Familie und damit die schwedische Monarchie unter der Aufsicht einer zunehmend republikanisch gesinnten Öffentlichkeit. Schritt für Schritt hat der König deshalb seine politische und öffentliche Macht abgeben müssen. Seine Meinung zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen ist unerwünscht. Auf das Wahlrecht, das laut Verfassung allen Schweden über 18 Jahren zusteht, verzichten die Mitglieder des Königshauses sogar freiwillig. Es ist ohne Zweifel diese Zurückhaltung und Bescheidenheit, die in Schweden den bisherigen Fortbestand der Monarchie gesichert hat. Und das, obwohl sich eine Mehrheit der im Parlament vertretenen politischen Parteien die Abschaffung eben dieser Monarchie ins Programm geschrieben haben. Trotz dieser Diskussionen wird nun aber die Hochzeit der Kronprinzessin gefeiert, auf traditionelle und nicht traditionelle Weise. Zum Beispiel ernennt eine vom König unterstützte Stiftung die beste Popband des Landes. In diesem Jahr war es Mando Diao. Die Hauptstadt Stockholm veranstaltet im Vorfeld der königlichen Hochzeit eine zweiwöchige Love Parade. Sie ist eine Einladung zur Liebe, sagt Bürgermeister Sten Nordin.
Det blir många människor som kommer hit och de kommer att handla och så vidare. För oss är det inte det viktigaste, utan det viktigaste är att det är tillfälle att visas upp Stockholm. Både för
diese Einladung richtet sich an die ganze Welt, sagt der konservative Spitzenpolitiker Nordin. Wer heiraten möchte, der kann das jetzt bei uns auf unkomplizierte Art und Weise tun. Die Einladung aus Stockholm richtet sich dabei explizit auch an gleichgeschlechtliche Paare, denen in ihrer Heimat der Weg zur Ehe oder Partnerschaft noch versperrt ist, wie zum Beispiel diesem Inder.
It's a big honor for India, especially where we are in the peak of fighting for our rights. It's indeed.
In Indien sind die gleichgeschlechtliche Liebe und Ehe immer noch verpönt. Deshalb sind solche Festivals wichtig, sagt der aus der Provinz Rajasthan stammende Mann, der in seiner Heimat für die Rechte von Schwulen und Lesben kämpft. Das ist Stockholm, das ist Schweden im Jahre 2010. Traditionelle Werte werden zelebriert und gleichzeitig hinterfragt. Das Königreich, zehnmal so groß wie die Schweiz und von nur gerade einmal 9 Millionen Menschen bewohnt, hat sich für einen Weg zwischen Neoliberalismus und Staatsinterventionismus entschieden. Wie dieser Weg aussieht und wie dieser das Leben in Schweden prägt, zeigt sich zum Beispiel in Borlänge, 2 Zugstunden nordwestlich von Stockholm. Borlänge, das ist so ziemlich das Gegenteil des mondänen Stockholm mit seinen vielen noblen Häuserzeilen. Borlänge ähnelt vielmehr einer Kleinstadt im mittleren Westen der USA mit vielen niedrigen Gebäuden und 4-spurigen Straßen, die den Ort durchschneiden. Und noch etwas ist anders in Borlänge als in Stockholm. Mitten im Ort liegt kein Schloss, sondern eine große Fabrik. Jan-Olof Lundberg ist Integrationsverantwortlicher der Stadt Borlänge, die gut 40'000 Einwohner hat, davon fast ein Drittel Ausländer.
När jag i början på 70-talet lämnade Borlänge, så lämnade jag ett mycket traditionellt brukssamhälle. När jag sen kom tillbaks traditionella brukssamhället. Men Borlänge, när jag kom tillbaks.
Es ist noch nicht lange her, da waren Einwanderer in dieser Stadt nicht gerne gesehen. Vor allem jene mit anderer Hautfarbe oder einer anderen Religion, erinnert sich Jan-Olof Lundberg. Heute aber, so der Integrationsverantwortliche, sieht die Situation anders aus.
Wir sehen ja gerne, dass unsere neue Borlängebor stannar und blir den kommende Arbeitskraften, som behövs i regionen. För vi står inför.
Wir haben verstanden, dass wir auf Zuwanderer aus dem Ausland angewiesen sind. Wollen wir unseren Wohlfahrtsstaat erhalten, sagt Lundberg und verweist auf die demografische Entwicklung. In den kommenden Jahren werden sehr viele Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Pension gehen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Arbeitskräften im Gesundheitsbereich. Die Lösung heißt deshalb, mehr Ausländer braucht die Stadt. Die 25 Jahre alte Somalierin Aydin gehört zu diesen neuen Einwohnern, die nach 4 Jahren Aufenthalt das Recht auf die schwedische Staatsbürgerschaft erhalten hat.
Men nu jobbar här i Borlänge. Jag är jätteglad att också arbetar i kommunen.
Als ich zum ersten Mal nach Borlänge kam, wurde ich sehr freundlich empfangen und konnte die Sprache lernen. Jetzt habe ich eine gute Stelle bei der Gemeinde gefunden, freut sich die Somalierin. Mit der Einsicht, dass die Immigration einem Land ganz erhebliche Vorteile bringen kann, steht Schweden in Nordeuropa allerdings ziemlich alleine da. So wollen etwa die Finnen die Homogenität ihres Volkes bewahren und sich vor fremden Einflüssen schützen. Auch Dänemark betreibt eine sehr restriktive Ausländerpolitik. Und Norwegen ist vor allem an Gastarbeitern aus den nordischen Nachbarländern interessiert. Die schwedische Einwanderungspolitik lässt sich am ehesten mit jener Kanadas vergleichen und wird von der Bevölkerung mehrheitlich unterstützt. Ein Indiz dafür dürften die Wahlen in 3 Monaten werden. Die ausländerfeindliche Partei Schwedendemokraten, die in den letzten 10 Jahren einige Erfolge feiern konnte, muss laut Meinungsumfragen mit Einbußen rechnen. und wird den Sprung ins nationale Parlament wohl kaum schaffen. Viele der Ausländer in Borlänge stammen aus Kriegszonen wie dem Irak oder Somalia. Viele sind Analphabeten. Das stellt die Behörden vor besondere Herausforderungen, sagt der Integrationsbeauftragte Lundberg.
Je fler sådana mötesplatser vi skapar, ju bättre blir det. Och där har vi skolorna som viktiga delar.
Wir investieren sehr viel in die Ausbildung der neuen Schweden, wie wir sie nennen. Und wir unterstützen zudem Kultureinrichtungen hier vor Ort, die auch zur Integration beitragen, sagt Lundberg. Seit Mitte der 90er Jahre sind die schwedischen Grund- und Mittelschulen nicht mehr Sache des Staates, sondern der Gemeinden. Seit 15 Jahren verfügen die einzelnen Schulen zudem auch über sehr große Freiheiten. In Schweden herrscht seither nicht nur die freie Schulwahl, sondern der Staat unterstützt auch private Schulen. In Borlänge wird heute gut ein Drittel der Schulen von Privaten geführt. In den Großstädten sind es bereits mehr als die Hälfte.
Därför att vi har ett flexibelt arbetssätt och där elever följer sin egen Utveckling och vi lägger planeringen.
Seit der großen Schulreform ist der traditionelle Schulunterricht weitgehend verschwunden und von individuellen Lehrplänen abgelöst worden, berichtet die Sprachlehrerin Eva Björklund, die an der öffentlichen Maserschule im Zentrum von Borlänge unterrichtet. Aus ihrer Sicht verfügt Schweden heute über ein anspruchsvolles, aber erfolgreiches Schulmodell, das nicht zuletzt Schülern mit besonderen Bedürfnissen aufgrund von Lernschwächen oder Sprachproblemen weiterhilft. Eine weitere Besonderheit: Noten werden in Schweden erst ab der 8. Klasse verteilt. In der schwedischen Öffentlichkeit sind Privatschulen heute weitgehend akzeptiert, weil diese Schulen wie die öffentlichen über Steuergelder finanziert werden und so kein Schulgeld verlangen. Wir geben die Lernziele vor, setzen Grenzen und überwachen das Ganze. Mehr haben wir aber nicht zu tun, sagt Helen Engmu, Chefin der nationalen schwedischen Schulbehörde.
Man kan säga de senaste 4-5 åren så har det växt väldigt kraftigt i storstäderna. Så att man börjar ju få en väldigt hög andel nu fristående huvudmän.
Der Vorteil dieses Systems ist es, dass es den Schulen freisteht, ein spezielles Profil anzubieten. So gibt es in Borlänge zum Beispiel ein öffentliches Gymnasium mit dem Schwerpunkt Fußball oder eine Privatschule, die besonders auf technische Fächer wie die Entwicklung alternativer Energien setzt. Die Schulen bieten Ausbildungen an, die in Borlänge besonders gefragt sind, beispielsweise vorbereitende Kurse für Pflegeberufe, wo in der Zukunft viel Personal benötigt wird. Angeboten werden aber auch Ausbildungen für Jugendliche, die einen Arbeitsplatz im grössten Industrieunternehmen der Stadt, dem Stahlwerk SSAB, suchen. Im 20. Jahrhundert spielte die Schwerindustrie eine zentrale Rolle bei der Entwicklung Schwedens von einem ärmlichen Agrarland zu einem modernen Industriestaat. Dank der eigenen Naturressourcen, dazu gehört das Eisenerz, gelang es Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem eine eigene Auto- und Flugzeugindustrie aufzubauen. Die Fabrik in Borlänge gehörte lange zu den grössten Stahlwerken Schwedens und Europas. Doch die Erzvorräte gingen zur Neige und die Globalisierung machte den Stahl aus Schweden zu teuer. In Borlänge drohte in den 80er Jahren die Schließung der Fabrik und damit der Verlust von mehr als 5'000 Arbeitsplätzen, erzählt der Chef der Firma, Ronny Högberg.
Wir fokussieren auf das, was wir kallar für Nischprodukte, also mehr starkere Produkte, also starkere Stahl.
Dank der Innovationskraft von Ingenieuren der lokalen Hochschule konnten wir ein Nischenprodukt entwickeln, den hochbelastbaren Stahl, sagt Högberg, in dessen Fabrik im Zentrum Borlänges heute noch immer fast 2000 Menschen arbeiten.
Kanske en kvarn i någon gruva eller vad det nu kan vara för någonting då. Så det har man liksom tryckt väldigt hårt på nu, att det här är så att säga våran framtid då.
Hightech-Stahl aus Borlänge wird zum Beispiel für hochbelastbare mobile Krane verwendet, erzählt Högberg. In seiner Fabrik gibt es kaum noch angelernte Arbeiter. Die meisten Mitarbeiter haben einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Schweden hat sich in den letzten 20 Jahren vom sozialdemokratisch geprägten Industriestaat zur modernen Dienstleistungsgesellschaft gewandelt. In mittelgroßen Industriestädten wie Borlänge wird diese Entwicklung besonders deutlich, sagt der Musiker Ronny Mattsson, der hier aufgewachsen ist.
Borlänge fick stämpeln som en väldigt farlig och ja, våldsam och rasistisk. Och, eller bara dåliga saker med Borlänge plötsligt. Hos allihopa jag pratade med. Det var allt folk visste om Borlänge, ingenting annat.
Zu Beginn der 90er Jahre hatte Borlänge in ganz Schweden einen äußerst schlechten Ruf. Wegen der hohen Kriminalität wurden wir das Chicago Schwedens genannt, sagt Mattsson. Die Regierung in Stockholm sah die Probleme und siedelte das Nationale Straßenverkehrsamt in Borlänge an. Das brachte viele gut ausgebildete Fachkräfte in die Stadt. Und Ronny Mattsson, der Musiker, hatte eine andere Idee, den sozialen Zusammenhalt in der Stadt zu fördern. Er gründete das Musikfestival Peace and Love.
Das war ja Grundidee, dass wir ville göra Borlänge känt för någonting annat. Det var, och sen att försöka sprida positiva signaler då, och ta avstånd ifrån.
Wir begannen ganz klein und sind heute das meistbesuchte Rockfestival des Landes, erzählt Mattsson, der auch eine Non-Profit-Organisation aufgebaut hat, die lokale Bands unterstützt und ihnen beispielsweise Übungslokale zur Verfügung stellt. Eine der vielen Maßnahmen, die dazu beigetragen haben, den Zusammenhalt im zunehmend multikulturellen Borlänge zu stärken. Das Fundament für die erfolgreiche Erneuerung des schwedischen Modells wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gelegt, sagt einer von Schwedens renommiertesten Analytikern, Lars Kalmfors, der an der Universität von Stockholm internationale Ökonomie lehrt. Früher als andere Staaten führte Schweden flächendeckend Kindertagesstätten und Ganztagesschulen ein, sodass der Konflikt zwischen Familie und Arbeit entschärft werden konnte.
Wir hatten ja einen statsfinanziellen Krise auf grekischer Dimension. Und das hat ja einen Konsensus geschaffen, dass wir nicht da wieder hinfallen.
Dass wir nun in den letzten 15 Jahren den Wohlfahrtsstaat den neuen Gegebenheiten anpassen konnten, hängt nicht zuletzt mit den Erfahrungen der schweren Wirtschaftskrise zu Beginn der 90er Jahre zusammen, als hier fast griechische Verhältnisse herrschten, betont Lars Kalmfors, der dem Rat der Wirtschaftsweisen der schwedischen Regierung vorsteht. In der ersten Hälfte der 90er Jahre stand das schwedische Modell vor seiner bislang größten Prüfung. Die Banken des Landes wurden verstaatlicht. Eine Schuldenkrise erfasste nicht nur Staat und Wirtschaft, sondern auch viele Privathaushalte. Das veranlasste die beiden großen politischen Lager im Land, die sozialdemokratisch dominierte Linke und die von der konservativen Partei angeführte bürgerliche Seite, pragmatisch zusammenzuarbeiten. Die Linke akzeptierte weitgehende Liberalisierungsmaßnahmen, die Bürgerlichen im Gegenzug den starken Wohlfahrtsstaat. Diese Zusammenarbeit hat das Land gestärkt und wir haben in den letzten Jahren vieles richtig gemacht, sagt der Ökonom Lars Kalmfors.
Ser det ut nu som vi ändå klarar oss utan att behöva gå in med några akuta bankstöd. Så det har inte kostat någonting i Sverige.
In der aktuellen Krise musste in Schweden keine einzige Bank Staatshilfe in Anspruch nehmen, sagt Kalmfors und lobt insbesondere die umsichtige Politik des jetzigen konservativen Finanzministers Anders Borg, der sich vom Kritiker zum großen Befürworter eines starken Wohlfahrtsstaates gewandelt hat.
Jag tycker inte vi ska ge bilden att Sverige har dåliga socialförsäkringssystem, för det är faktiskt helt enkelt inte sant. Vi har både när det gäller sjukförsäkring och A-kassa fortfarande bland världens mest stabila trygghetssystem, och det ska vi ha.
Wir können stolz sein auf unsere gut ausgebauten Sozialversicherungssysteme und wollen diese in Zukunft weiter stärken, sagt Finanzminister Borg. Schweden passte beispielsweise die Renten so an, dass sie an die Konjunktur gebunden sind. Bei schlechter Wirtschaftslage fallen sie, wenn es gut läuft, steigen sie. Darüber besteht in Schweden ein breiter Konsens und Löcher in der Rentenkasse kann man auf diese Weise vermeiden. Erwartungsgemäß fokussieren die oppositionellen Sozialdemokraten aber vor allem die Probleme, die trotz den Erfolgen bleiben. Så sagt oppositionschefin Mona Sahlin.
De arbetslösa har blivit 100 000 fler. Ungdomsarbetslösheten närmar sig 30%.
Viele Jugendliche in den Vororten von Stockholm, Göteborg und Malmö stehen heute ohne Arbeit da. Hier hat die Regierung versagt, kritisiert Sahlin. Dies ist tatsächlich ein Wunderpunkt, denn im Unterschied zu einer mittelgroßen Stadt wie Borlänge ist es in den Agglomerationen weniger gelungen, ausländische Jugendliche zu integrieren. Hier will das rot-grüne Bündnis ansetzen und es besser machen als die bürgerliche Vier-Parteien-Regierung. Um grundlegende Meinungsverschiedenheiten geht es aber nicht. In der Wirtschafts- und Außenpolitik stimmt man weitgehend überein. Gestritten wird über Einzelfragen oder darum, ob der bisherige Regierungschef Reinfeldt oder seine Herausforderin Salin das Land regieren soll.
Bruno Kaufmann über den nun langsam anlaufenden Wahlkampf in Schweden, der, wer auch immer die Wahlen gewinnen wird, kaum zu großen Veränderungen am sogenannten schwedischen Modell führen wird. Zu ähnlich sind die Positionen der bürgerlichen und der linken Parteien. Ich wollte von Bruno Kaufmann wissen, wie dieser Konsens über die großen Fragen des Landes entstanden sei.
Dafür gibt es zwei Quellen. Die eine liegt schon weiter zurück in den 20er, 30er Jahren, eigentlich nach der Einführung der modernen Demokratie in Schweden. Da kamen die Parteien zusammen, um über die Zukunft, auch die zukünftige Verfassung zu verhandeln. Und dabei spielten damals schon die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen eine sehr zentrale Rolle. Gerade aus dem Wissen heraus, dass in anderen Ländern der Kommunismus und Extreme gewonnen hatten, versuchte man in Schweden einen Konsens zu finden. Der zweite, vielleicht bedeutsame Konsens, der entstand zu Beginn der 90er Jahre, als die Sozialdemokraten erstmals seit vielen Jahren die Macht verloren hatten und eine bürgerliche Regierung an die Macht kam. Und damals schlitterte Schweden in seine bislang größte Wirtschaftskrise hinein, wo es darum ging, einen Konsens zu finden in Sachen Modernisierung, in Sachen Liberalisierung der Wirtschaft, aber auch in der Frage der Mitgliedschaft in der Europäischen Union, die dann 1994 in einer Volksabstimmung auch beschlossen wurde und wo eben beide Seiten ein war, das ist der richtige Weg.
Bei so viel Konsens stellt sich natürlich die Frage, unterscheiden sich denn die beiden politischen Lager überhaupt noch und wenn ja, wo?
Die Lager unterscheiden sich nicht zuletzt in der Frage, ob mehr Staat erforderlich ist, um die Probleme der Gegenwart zu lösen oder eben mit weniger Staat. Und da sind schon die beiden politischen Lager, also die Linke angeführt von den Sozialdemokraten und die Rechte angeführt von der konservativen Partei, ganz verschiedener Meinung, was die Programme betrifft. In der Tat ist es so, dass in der Praxis dann die Unterschiede eher wieder verkleinert werden. Im Wahlkampf wird man wiederum natürlich betonen, dass die Sozialdemokraten sagen, wir werden den Staat weiter ausbauen, wir werden auch die Steuern sicher nicht senken, während auf der anderen Seite die bürgerliche Regierung, die jetzt seit 4 Jahren im Amt ist, sagen wird, wir werden den Wohlfahrtsstaat weiter erhalten, aber versuchen ihn effizienter zu machen, um den Steuerdruck, der ja in Schweden sehr, sehr hoch ist, um eben den zu senken.
Bleiben wir beim Stichwort Steuern. Die bürgerlichen Parteien haben ja eben den ausgebauten Sozialstaat akzeptiert und damit auch die hohen Steuern. Gab es da nie Schwierigkeiten bei den Bürgerlichen damit?
Dass die bürgerliche Koalition, die jetzt an der Macht ist, überhaupt an die Macht kommen konnte, hängt mit dieser Erneuerung zusammen. 2002 waren die Konservativen angetreten mit einem sehr radikalen Steuersenkungsprogramm und damit sind sie eingebrochen. Und es ist eben so, dass in Schweden rund 60% der Bevölkerung vom Staat indirekt auch und direkt abhängig ist, sei es als Angestellte des öffentlichen Bereiches, sei es auch als Bezüger von Systemen, die über den Staat gehandhabt werden. In dem Sinn gibt es eher eine prosozialdemokratische Mehrheit. Und deshalb mussten die Bürgerlichen diese Erneuerung vollziehen. Und die konservative Partei hat sich vor 4 Jahren den Wählern sozusagen angedient. Sie hat gesagt, wir sind die neue Arbeiterpartei und daran möchte man auch jetzt festhalten.
Auf der Gegenseite haben auch die Sozialdemokraten erstaunliche Zugeständnisse gemacht. Sie haben zum Beispiel akzeptiert, dass die Renten in wirtschaftlich schlechten Zeiten erheblich fallen und erst wieder steigen, wenn es dem Land finanziell besser geht. Ein Mechanismus, den Sozialdemokraten in den meisten europäischen Ländern wohl vehement bekämpfen würden.
Das ist so und die Sozialdemokraten Schwedens sind in dem Sinn auch ganz besondere Sozialdemokraten, weil sie zwischen 1930 und bis vor kurzem die Staatspartei waren Schwedens und in dem Sinn auch innerhalb der Partei die verschiedensten Flügel auch schon hatten und eben auch den Anspruch hatten, alleine zu regieren. Und das hat dazu geführt, dass man immer auch diesen pragmatischen Weg mittrug. Und wenn man zurückblickt auf die 90er Jahre, als die Bürgerlichen an der Regierung waren, da waren es die Sozialdemokraten, die eigentlich dann mit ihrem Kompromisswillen auch die Zukunft mitgerettet haben, muss man sagen. Sie haben dort keine Fundamentalopposition gemacht, sondern gesagt, gewisse Liberalisierung ist notwendig, die Europäische Union, die Mitgliedschaft dort ist notwendig und hat damit den Weg auch geebnet.
Erstaunlich ist ja zum Beispiel auch, dass die Linke in Schweden private Schulen akzeptiert hat. Auch das ein Thema, das in vielen anderen Ländern für die Linke ein Reizthema wäre.
Das ist in der Tat auch ein Reizthema lange gewesen in Schweden, auch innerhalb der Sozialdemokratie. Und es war wiederum die bürgerliche Regierung, die damals vor 15 Jahren eigentlich diese Reformen auf den Weg brachte. Und als dann die Sozialdemokraten zurückkamen im Jahr 1994, hat man diese Reform nicht gleich rückgängig gemacht. Und man hat dann gesehen, dass es auch Vorteile bringt, dass man die Ziele der modernen Schule besser realisieren kann, indem man die einzelnen Schulen befreit und indem man eben auch private Initiativen zulässt. Und das hat sich im gesamten gesellschaftlichen Bereich bis heute immer mehr durchgesetzt, nicht zuletzt wegen der Unterstützung der Sozialdemokraten.
In verschiedenen Ländern Europas, etwa auch im Nachbarland Dänemark, hatten in den letzten Jahren rechtspopulistische, fremdenfeindliche Parteien regen Zulauf, nicht so in Schweden. Wie erklären Sie das?
Interessanterweise muss man das auch erklären, wiederum mit den Jahren 1991 bis 1994 in dieser großen Krise. Damals war eine, man kann es sagen, populistische Partei mit ins Parlament gekommen, zum ersten Mal überhaupt in Schweden. Und das war eine Partei, die wirklich im klassischen Sinn Populismus vertrat, also einfache Lösungen vertrat, aber natürlich mit diesen Lösungen dann auch an die Öffentlichkeit gehen musste und eben zeigen konnte und musste, dass sie nicht fähig ist, verantwortungsvolle Vorschläge zu machen. Und diese Partei, sie ist Neue Demokratie, hat eigentlich die Idee des Populismus desavouiert und heute spricht man immer wieder von der neuen Demokratie, wenn man von diesen Parteien spricht und das ist für sie eine große Belastung.
Schweden ist ein Land, in dem offenbar nur wenige unter Zukunftsängsten leiden, ein Land, wo es eine Neugier auch auf unkonventionelle Experimente gibt. Woran liegt diese Offenheit?
Das hat mit der geografischen, wirtschaftlichen und politischen Lage zu tun. Man ist da nicht mittendrin, man fühlt nicht diesen Druck, sagen wir, bevölkerungsmäßig. Jeder Schwede hat genug Platz, man kann sich entfalten. Und es ist auch so, dass Schweden aus der Geschichte heraus immer sehr aktiv sein musste, um dabei zu sein. Also Schweden hat ja als neutraler Staat sich sozusagen nicht zurückgezogen, sondern hat sehr proaktiv mitgemacht in allen internationalen Organisationen. Und zum Dritten muss man auch sagen, Schweden hat natürlich wegen seines Reichtums auch an Rohstoffen eine gewisse Kraft, die andere Länder, die viel kleiner sind, so nicht haben. Also in der Energieversorgung, bei den Rohstoffen, auch im Industriebereich ist Schweden immer noch eine ansehnliche Macht.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.